ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Digitale sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Der Fall der Schauspielerin und Moderatorin Colin Fernandez hat dieses Thema wieder in die Schlagzeilen gebracht. Gestern sind Tausende hier in Berlin deshalb auf die Straße gegangen. Was betroffene Frauen jetzt schon tun können und wie sie besser unterstützt werden können, Reporterin Johanna Sargmeister hat dazu recherchiert.
Das Leid der Frauen, die bei Michaela Schiermann Hilfe suchen, ist gravierend. Sie arbeitet ehrenamtlich für das Opfertelefon vom Berliner Weißen Ring und berät immer wieder Frauen, die digitale sexualisierte Gewalt erleben. Diese berichten von Schlaflosigkeit, ständiger Angst und Panikattacken. Und trotzdem bedeutet der Griff zum Hörer, der Ruf nach Hilfe, für die Frauen viel Mut, erzählt Michaela Schiermann.
Es ist nämlich tatsächlich so, dass die meisten wirklich eine große Scham haben, auch Angst vor einer Eskalation. Und dann ist es so, die verzweifeln dann daran und an sich auch verzweifeln sie und holen sich viel zu spät Hilfe.
Dabei sei es wichtig, schnell zu handeln. Schiermann rät, sich dabei Hilfe zu holen, von Freunden, Anwälten oder bei Beratungsstellen. Denn um die Identität der Täter herauszufinden und sie entsprechend verfolgen zu können, müssen Beweise gesichert werden.
Beweise sichern heißt Screenshots machen, Links speichern, ne? Versuchen die Plattform, auf der man das gefunden hat, anzuschreiben und es zu melden.
Das Problem? Viele Plattformbetreiber löschen die Beiträge spät oder gar nicht. Und auch eine strafrechtliche Verfolgung bleibt schwierig, vor allem bei sexualisierten Deepfakes. Heißt, real existierende Gesichter und Körper werden mit Hilfe von KI täuschend echt in pornografische Fotos oder Videos montiert. Dieser Gewalt stünden Betroffene in Deutschland weitgehend schutzlos gegenüber, kritisiert Josephine Ballon von der Beratungsstelle HateAid.
Wir haben da die Situation, dass es sich bestenfalls um ein Bagatelldelikt handelt und deswegen auch tatsächlich so gut wie nie eine Strafverfolgung stattfindet. Und vor allem ist auch die Herstellung solches Bildmaterials bisher noch gar keine Straftat, also dann, wenn es nicht im Internet sofort hochgeladen wird.
Mittlerweile sind es nicht mehr nur die betroffenen Verbände, die fordern, diese Schutzlücke zu schließen. Auch in der Politik wird Druck gemacht. Berlins Innensenatorin Iris Sprange fordert gesetzliche Änderungen, um die strafrechtliche Verfolgung zu stärken.
Wir brauchen endlich klare Eingriffsbefugnisse, damit Täter schnell identifiziert werden und Straftaten auch rechtssicher nachgewiesen werden können.
Als Reaktion auf die öffentliche Debatte macht das Bundesjustizministerium nun Tempo. Ein Gesetzentwurf zur digitalen Gewalt soll noch in dieser Woche in die interne Abstimmung ins Kabinett gegeben werden, teilte ein Sprecher am Montag mit.
Der Bericht von RBB-Reporterin Johanna Sargmeister. Mal eine gute Nachricht. Die Kriminalität in Brandenburg geht zurück und zwar auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Dabei geht es um die Zahl der registrierten Straftaten und die ging 2025 im Vergleich zum Jahr davor um fast 6% runter. Einzelheiten von Landespolitikreporter Martin Adam.
Erfreulich, sagt Jan Redmann. Ein erfreulicher Trend. Erst seit wenigen Tagen ist er Brandenburgs Innenminister. Jetzt kann Redmann eine Kriminalitätsstatistik mit Allzeittief vermelden. Weniger Fahrrad- und Autodiebstähle, weniger häusliche Gewalt, weniger Gewalt an Schulen. Aber auch der neue Innenminister räumt ein, nicht alle Entwicklungen sind so erfreulich.
Ein Beispiel dafür sind Wohnungseinbruchsdiebstähle, sind deutlich gestiegen vom Vorjahr. Etwas, wo wir auch als Polizei tätig werden.
Fast 3200 Mal, über 600 Mal mehr als im Vorjahr wurde in Brandenburg eingebrochen, vor allem rund um Berlin. Gestiegen ist auch die Zahl sogenannter Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, in vielen Fällen das Erstellen und Verbreiten von Kinderpornografie, von echten oder künstlich erstellten sexualisierten Aufnahmen. Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen ist hier selbst minderjährig. Und das, sagt Oliver Stepin, der Brandenburger Polizeipräsident, könnten staatliche Behörden nicht allein lösen. Es brauche Mithilfe aus den Schulen, den Familien, dem Umfeld. Denn, so der Polizeipräsident, er beobachte schon einen besorgniserregenden Trend.
Ich glaube schon, dass das anhaltend hohe Level von Gewaltkriminalität in gewisser Art und Weise Ausdruck einer Verrohung der Gesellschaft ist. Offensichtlich reichen wenigere Anlässe dazu, schneller körperlich in die Auseinandersetzung zu gehen. Das ist schon meine Einschätzung, mein Eindruck, ja.
Schaut man sich die langfristige Entwicklung an, da sind sich Innenminister und Polizeichef einig, sei Brandenburg deutlich sicherer geworden. 2011 hatte es noch weit über 80.000 Diebstähle gegeben, im letzten Jahr waren es über 30.000 weniger. Alles in allem also, so der Innenminister, ein erfreulicher Trend.
Martin Adam war das aus Potsdam. Ein richtiger Krimi, muss man sagen, war das gestern im Landkreis Spree-Neiße. In einer Stichwahl wurde ein neuer Landrat bestimmt. Am Ende zog dann Martin Häusler von der CDU an der AfD-Kandidatin Christine Beyer auf den letzten Metern noch vorbei. RBB-Reporterin Luise Mösle hat sich heute mal im Landkreis umgehört, was denn dieses Wahlergebnis für die Zukunft des Landkreises bedeutet.
Dass es so knapp wird, hat Martin Häusler selbst tatsächlich nicht überrascht. Nicht einmal 3% der Stimmen trennen ihn von seiner Konkurrentin Christine Beyer von der AfD. Und nur gut jeder Zweite hat bei der Stichwahl seine Stimme abgegeben. Da sieht Martin Häusler eine Aufgabe für sich als Landrat.
Diese Ergebnisse, das ist ein Arbeitsauftrag. Da muss ich jetzt in den nächsten 8 Jahren was tun. Einmal um die Wahlbeteiligung nach oben zu bekommen, aber auch um mehr zu erklären. Ich werde auch in dem Landkreis unterwegs sein und auch Termine vor Ort anbieten. Dann müssen natürlich auch die Leute kommen, auch die, die wirklich Veränderungen wollen. Und ich glaube, auch wenn sie dann mitbekommen, dass der Landrat auch ein offenes Ohr hat und auch vielleicht Dinge, die man ihm mitgegeben hat, dann auch sehr schnell umgesetzt werden, dann motiviert das ja auch noch mehr Leute dazu zu kommen.
Die Menschen mitnehmen, auch die, die ihn nicht gewählt haben. Das sieht Martin Häusler als eine Herausforderung, der er sich als Landrat stellen muss. Sein ganz großes Thema aber bleibt die Wirtschaft. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus erhofft sich von dem neu gewählten Landrat, der übrigens wie sein Vorgänger CDU-Mitglied ist, vor allem Stabilität und Zukunftsperspektiven.
Vielleicht waren Sie heute ja auch davon betroffen, wollten in die Apotheke und plötzlich haben Sie festgestellt, die ist heute geschlossen. Der Grund dafür, die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände hatte bundesweit zum Protest aufgerufen. Viele Apotheker und deren Mitarbeiter waren auf der Straße. Sie wollten vor einem Apothekensterben warnen und für höhere Honorare kämpfen. Auch hier in Berlin gab es Proteste mit einer Demo vom Potsdamer Platz bis zum Roten Rathaus und unsere Reporterin Nela Richter war mit dabei.
Etwa 2.800 Menschen waren nach Angaben der Polizei dem Protestaufruf gefolgt. Viele von ihnen in weißen Apothekerkitteln mit roten Trillerpfeifen und Plakaten. Uns gibt's nicht zum Nulltarif. Das war einer der Slogans.
Sie kommen von der Friedenshof-Apotheke in Wismar.
Aus der Kiwi-Apotheke in Spandau.
Aus der Apotheke aus Marzahn.
Aber auch aus Thüringen oder anderen Orten. Die Stimmung, ruhig, besorgt bis kämpferisch, das Ziel.
Wir sind heute hier, um für die Koalitionsversprechen einzutreten, für die Honorarerhöhung, aber auch die Stärkung der Apotheken vor Ort als zentraler Bestandteil der Infrastruktur für die Menschen, aber auch natürlich für unsere Situation als Arbeitgeber, für die Mitarbeiter.
So sagt es ein junger Apotheker aus Treptow-Köpenick. Aber geht's den Apotheken nicht noch gut im Vergleich zu anderen?
Ja, also das Problem ist, dass da, glaube ich, noch so ein Bild aus den 90er Jahren herrscht, wo es tatsächlich eine Situation wohl gab. Das war es noch vor meiner Zeit, ja. Da hatte ich noch keine Apotheken, aber wo es wirklich einfacher war, mit Apotheken gutes Geld zu verdienen. Das hat sich halt eben verändert, weil eben auch lange schon die Honorare nicht erhöht wurden.
Gegen die Honorare richtet sich der Hauptprotest. Für jedes verkaufte, rezeptpflichtige Medikament bekommen Apotheken einen Fixpreis. Und der wird von der Politik festgelegt. Momentan liegt er bei 8,35 Euro pro Medikament. Zu wenig, sagen die demonstrierenden Apothekerinnen.
Honorierung stagniert seit über 13 Jahren. Und wenn man sich dann vorstellt, was über 13 Jahre alles teurer geworden ist und wir seit 13 Jahren das gleiche Geld für die Arbeit bekommen, aber ein Wahnsinns-Equipment dafür brauchen, wie zum Beispiel 3 wirklich kontrollierte, überwachte Kühlschränke und all sowas oder PCs, dann rechnet sich das irgendwann nicht mehr.
Und wenn ich höre, dass im letzten Jahr 400 Apotheken geschlossen wurden, und das ist ja nur der Anfang, dann fragt man sich natürlich, wie sieht es aus mit einer Versorgungssicherheit in ländlichen Bereichen? Und das geht so nicht.
Eine Erhöhung der Apothekenhonorare auf 9,50 Euro war eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart, aber noch nicht umgesetzt, wegen der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen. Die Bundesgesundheitsministerin hat angekündigt, die Honorarerhöhungen im Frühjahr auf den Weg zu bringen.
Und deshalb, da müssen wir was tun. Da müssen wir heute auf die Straße gehen und dafür sorgen, dass diese zugesagte und benötigte Honoraranpassung nun endlich mal passiert auch.
Wer ist Ihr Adressat in erster Linie?
Die Politik, Gesundheitspolitik, Bundesregierung und Gesundheitsministerin Wagen.
Der Demonstrationszug zieht auch am Gesundheitsministerium vorbei, auf dem Weg zur Abschlusskundgebung am Roten Rathaus. Die gesetzlichen Krankenkassen rechnen mit Mehrkosten von 1 Milliarde Euro pro Jahr durch die Honorarerhöhungen. Und sie warnen, dass das Geld nicht mit der Gießkanne über alle Apotheken ausgeschüttet werden solle, weil dann diejenigen in guter Lage übermäßig profitieren könnten. Heute machen viele Apotheken erstmal gar kein Geschäft, denn sie sind geschlossen aus Protest.
Nela Richter war das über den heutigen Protest der Apotheker.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Andrea Ringelstetter und Silja Sodke. Tagsüber Lehramtsstudentin, aber gleichzeitig träumt die 27-jährige Dielsa Kelmendi davon, abends Comedienne zu sein.
Ich kann gerade gar nicht denken. Es ist gerade so ein bisschen leer.
Diese Mina hat jetzt hier ihren allerersten Auftritt, deswegen einen sehr großen Willkommenapplaus für die wunderbare Dielsa!
Sekunden vor dem ersten Auftritt. Die Wahlberlinerin hat es tatsächlich gewagt. Aber von Anfang an. Denn bis vor kurzem hatte Dielsa Kelmendi mit Comedy überhaupt nichts zu tun. Vor 3,5 Jahren ist sie, die mit 4 Schwestern aufgewachsen ist, aus einem kleinen Dorf am Chiemsee nach Berlin gezogen, um hier an der Freien Universität in Dahlem Grundschullehramt zu studieren. Eine Kommilitonin, die Comedy macht, brachte den Stein ins Rollen.
Irgendwann hat sie uns eingeladen und hat gesagt, jetzt ist sie soweit, wir dürfen anschauen, was sie da so macht. Ja, und dann war ich irgendwie so mega inspiriert und dachte mir so, hey, das ist richtig cool und ich will es irgendwie auch machen.
Zu Hause in ihrer WG in Tempelhof hat Dielsa Kelmendi seit vergangenen Herbst in jeder freien Minute an ihren Texten gearbeitet. Eine gewisse Vorerfahrung hat die 27-Jährige schon.
Ich glaube, dass ich viele Menschen auch zum Lachen schon so bringe. Also ich habe auch sehr lange in der Gastronomie gearbeitet und da kriegt man auch irgendwie mehr Trinkgeld, wenn man Witze reißt. Und da ist mir das halt schon auch aufgefallen, dass mir das einfach vor allem auch spontan sehr gut liegt, da einfach irgendwie einen rauszuhauen.
Inzwischen ist sie angemeldet für einen Auftritt im Mad Monkey Comedy Club in Prenzlauer Berg. Und welche Themen schweben ihr für den großen Premierenauftritt vor?
Also ich werde auf jeden Fall auch über meine Eltern reden. Die haben beide auch Migrationshintergrund. Da passieren natürlich auch oft mit der Sprache sehr viele lustige Sachen.
Vorher ist aber noch Üben angesagt. Mit Heimmikroanlage ohne Publikum im Studi-WG-Zimmer.
Ich würde mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Dielsa. Nicht Elsa, sondern Dielsa. Also die gehört zum Namen.
Für Dielsa Kelmendi ist das alles echtes Neuland. Außer einer Schultheateraufführung und der Gastro hat sie bisher keine Bühnenerfahrung.
Ich glaube, ich bin schon auch eine Person, die öfter aus ihrer Komfortzone einfach mal rausgeht. Ja, weil irgendwie dann erlebt man ja auch irgendwie was und hat auch wieder was zu erzählen.
Bald hat sie was zu erzählen, denn jetzt ist es soweit. Ihr erster Auftritt steht an. Gastgeber der Open-Mic-Veranstaltung ist Martin Hallers.
Jeder hatte meinen ersten Auftritt. Egal ob Profi oder Newcomer, wo sollen denn die Leute herkommen? Genau, bei ersten Auftritten.
Je näher der Auftritt rückt, desto nervöser wird Dielsa Kelmendi. Die Zuschauer strömen, jeder Platz ist besetzt, die Menschen dicht gedrängt im kleinen Zuschauerraum. Die letzten Momente vor der Tür zur Bühne.
Ja, es sind jetzt halt die paar Minuten jetzt davor, wo man, glaube ich, einfach aushalten muss.
Mit mutmachendem Applaus wird sie auf der Bühne begrüßt und schon ist sie mittendrin in ihrem Programm.
Und ich hab meinen Namen eine lange Zeit nicht gemocht, bis der Film Frozen aber rauskam mit Anna und Elsa. Und ich habe dann noch eine kleine Schwester bekommen. Und wir saßen zusammen mit der Family, haben überlegt, hey, wie können wir sie nennen? Und ich hatte eine grandiose Idee, nämlich Diana. Damit wir die Anna und die Elsa aus Frozen haben. Ja.
Wie im Flug vergangen. Premiere geschafft.
Sag mal, Elsa und ja, alle Elsa.
Ja, war richtig krass. Ich habe bloß einen Blackout auf jeden Fall gehabt, aber die Leute waren mega süß. Die haben dann eh auch alle gleich geklatscht und so. Aber es ist schön, das jetzt auch so hinter sich gebracht zu haben und das jetzt mal gemacht zu haben. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Es ist irgendwie so viel gleichzeitig.
Inzwischen weiß Dielsa Kelmendi, wie sie sich fühlt, nämlich gut, und hat verraten, dass sie das auf jeden Fall wieder machen möchte.
Und das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.